Mein Name ist Eberhard Wolf und freitags mache ich auf YouTube und Twitch einen Videostream, oft zusammen mit Gästen zum Thema Softwarearchitektur. Zuhörer können dabei auch live im Chat Fragen stellen und mitdiskutieren. In diesem Podcast gibt es die Audiospur von Softwarearchitektur im Stream. Weitere Informationen, Sketchnotes, Übersichten über weitere Folgen gibt es unter software-architektur.tv. Viel Spaß beim Zuhören. So, dann herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Softwarearchitektur im Stream. Heute geht es um das Thema Modularisierung. Das ist ein sehr breites und fundamentales Thema, deswegen werde ich es hier jetzt nicht so ganz vollständig diskutieren. Es ging für mich darum, einige der klassischen Paper in diesem Bereich und der klassischen Ideen nochmal vorzustellen und zu zeigen, wie sich das eigentlich so auf modernes Vorgehen ausgewirkt hat. Und meine Beobachtung ist, dass eben gerade genau diese Fundamente an vielen Stellen nicht klar sind. Fragen wie immer sehr gerne im Chat oder per Twitter an @ewolf oder unter software-architektur.tv gibt es auch die Möglichkeit, das anonym in einem Formular zu tun. Ansonsten, die Aufzeichnung steht dann später zur Verfügung unter software-architektur.tv und außerdem gibt es auch einen Podcast. Da gibt es dann logischerweise nur das Audio. Die Aufzeichnung bei YouTube enthält selbstverständlich auch das Video. Anfangen möchte ich eigentlich mit einem Paper von Parnas. Das ist ja irgendwie einer der ganz großen Namen in Softwareentwicklung insgesamt, aber insbesondere auch in Bezug auf Modularisierung von 1971. Das heißt, On the Criteria to be Used in Decomposing Systems into Modules. Das ist also eigentlich so vom Anfang der ganzen Modularisierungsdiskussion. Und da gibt es einmal das Paper selber als Quelle und zum anderen hat der gute Adrian Coilier so eine Serie, wo er über Paper diskutiert. Und da gibt es auch einen Artikel genau über dieses Paper. Und wie das, wie der Titel des Papers schon sagt, geht es also darum, wie wir ein System eigentlich aufteilen wollen. Und bevor er das diskutiert, sagt er, was wir eigentlich mit Modularisierung erreichen wollen. Und er sagt, wir wollen zum einen die Entwicklungszeit verkürzen, dadurch, dass mehrere Teams an diesem System arbeiten können, ohne viel Kommunikation. Das ist so aus seiner Sicht die Managerial-Perspektive. Dann Produktflexibilität, also Änderungen an einem Modul sollten nicht zu Änderungen an anderen Modulen führen, dass ich die also isoliert ändern kann und dadurch eine höhere Flexibilität habe. Und Comprehensibility, Verständlichkeit, ich sollte jeweils ein Modul getrennt verstehen. Das ist auch heute noch, glaube ich, zentral für Softwareentwicklung und auch immer noch die zentralen Ziele. Ich möchte eben mit diesem Ansatz dafür sorgen, dass ich die Module sozusagen eben getrennt verstehen kann. Genau, da ist gerade im Chat die Frage, wie dieses Paper eigentlich nochmal hieß. Und ich kann das auch nochmal in den Chat reintun, da gibt es auch noch den Link. Und das werde ich dann später auch nochmal auf der Softwarearchitektur-Webseite veröffentlichen, genau diesen Link. Und wie ich schon sagte, der Adrian Coilier hat dazu auch noch was geschrieben. Das wäre dann diese URL an der Stelle. Was ich auch noch spannend fand an dem Paper ist, dass Parnas damals schon spricht über System-Level-Decisions, also Entscheidungen, die mehr als ein Modul betreffen. Das ist das, was wir heute irgendwie in diesem ganzen Microservices-Bereich als Makroarchitektur diskutieren. Also das ist auch etwas, was dort schon gesagt wird. Wir wollen eben diese Entscheidungen treffen und es gibt eben bestimmte Entscheidungen, die global sind. Was er als Beispiel nimmt für sein Paper ist das Quick-System. Das ist etwas, was er sich ausgedacht hat und er sagt halt, das soll illustrieren, wie ein großes System aussehen würde, ohne dass wir jetzt tatsächlich ein großes System tatsächlich bauen. Das finde ich halt sehr beruhigend, dass also damals schon die Idee war, diese Beispiele halt zu zeigen, auch an sozusagen kleineren Sachen, um damit zu verdeutlichen, was man eigentlich bei größeren Systemen erwartet. So, und was wir jetzt dort haben, es ist sozusagen zeitangemessen, nicht 1971, wir haben einen Text, der Zeilen hat. In jeder dieser Zeilen sind Wörter Und man kann jetzt die Wörter sozusagen shiften. Das heißt, ich kann das Wort vom Ende der Zeile vorne an die Zeile ranhängen. Dann kann ich das Wort, was dann am Ende der Zeile ist, wieder vorne dranhängen und so weiter und so weiter. Und wir wollen jetzt einmal alle diese Shift-Möglichkeiten berechnen. Und zum anderen wollen wir dann anschließend alle diese geschifteten Zeilen in eine alphabetische Reihenfolge bringen. So, und jetzt ist die Frage, wie wir dieses System aufbauen. Und die erste Möglichkeiten, die er zeigt, die nennt er sinnvollerweise Modularisierung 1, ist, wir haben also einen Input. Das heißt, hier wird das erstmal eingelesen. Und hier sind noch so ein paar sozusagen zeitgemäße Ideen in der Implementierung drin. Also das Erste, was er macht, ist, dass er sagt, wir wollen 4 Characters in einem Word speichern. Ich denke, damit meint er 4 Characters in einem 16-Bit-Zeichen. Und das ist also offensichtlich eine Komprimierung, nicht? Bedeutet also, dass eben 4 Bits dann jeweils ein Zeichen sind. Und das wollen wir im Core abspeichern. Also ich denke, das ist sozusagen das RAM. So, das wäre also das erste Modul. Liest das also ein, legt das irgendwie ab. So, und dann ist das nächste Modul, was er hat, dieser Circular Shift, der also die Worte nimmt und irgendwie hinten ranhängt. Und dort gibt es dann ein Array mit den Ergebnissen. Jedes dieser Einträge in dem Array hat einen Pointer auf den Anfang der Zeile und einen Pointer auf das erste Wort von diesem Shift. Dadurch kann ich also diesen Shift sozusagen berechnen. Ich gehe halt von dem Index des ersten Worts aus, gehe dort weiter. Wenn ich am Ende der Zeile angekommen bin, fange ich am Anfang an. Und so habe ich dort eben diesen Shift dann einmal ausgeführt. Und dann gibt es den Alphabetizer, der jetzt genau wieder so ein Array ausgibt mit der Datenstruktur, die ich vorhin erwähnt habe. Also mit dem Pointer auf den Anfang der Zeile und den Shift sozusagen. Nur dieses Mal sind alle diese Einträge, die ich dort habe, die jeweils so den Anfang der Zeile und eben die Position des Shifts haben, alphabetisch sortiert. Und dann packen wir das Ganze in ein Output. Und wir haben dann noch so ein Master-Control-Programm. Ich musste dabei irgendwie an Tron denken, aber das ist eben tatsächlich da drin, das also den gesamten Ablauf einmal sozusagen definiert und durchführt. Das ist jetzt erstmal seine Idee an der Stelle. Und das ist die erste Art und Weise, wie er sieht, wie man das halt umsetzen kann, modularisieren kann. Und das ist jetzt relativ klar durch den Ablauf motiviert, nicht? Das heißt, ich fange hier an und laufe hier sozusagen linear durch. Man sieht also sozusagen den Workflow an dieser Stelle. So, und was er jetzt als zweite Möglichkeit sieht, ist, da sagt er, wir machen hier ein Line Storage. Dieses Line Storage gibt mir jetzt Zugriff auf die Zeilen und er gibt mir die Möglichkeit, dort Zeilen abzulegen. Das heißt also, das Input würde jetzt in dem Line Storage die Daten entsprechend speichern und alle anderen haben jetzt dort die Möglichkeit, darauf zuzugreifen. Die können also jeweils aus dieser Datenstruktur dann bestimmte Informationen über diesen Text rauslesen, nicht? Das ITIL-Zeichen in der Endenzeile, solche Geschichten. So, und das Circular Shift, das ändert sich jetzt. Das hat eine Schnittstelle, die sagt, wir haben den ITIL-Shift. Dort nehmen wir uns das Zeichen K von dem Wort J. Das heißt, wenn ich ein Shift jetzt ausgeben will, dann kann ich einfach loslaufen und kann sagen, ich mache eine Schleife, die ja durch alle Shifts durchgeht. Ich mache eine Schleife, die durch alle Worte durchgeht. Ich mache eine Schleife, die durch alle Characters durchgeht. Und dann gebe ich das eben aus. Und dieses Circular Shift würde das halt entsprechend ad hoc irgendwie berechnen. Oder vielleicht ist es eben auch dort entsprechend schon als Datenstruktur gespeichert. Und der Alphabetisierer, der gibt mir jetzt eben aus, in der alphabetischen Reihenfolge, welches halt der ITIL-Shift sozusagen ist an dieser Stelle. Das sind also die Änderungen hier. Und jetzt sagt er halt, was passiert, wenn ich jetzt bestimmte Änderungsszenarien habe? Ein Änderungsszenario wäre, dass sich die Eingabe irgendwie ändert. Das ist in beiden Fällen ein Modul. Ich habe halt den Input und in beiden Fällen habe ich dort eben als Modul diesen Input. und ich müsste nur das ändern. Wenn ich also irgendwie die Codierung, wie das halt abgelegt ist, auf irgendeinem Speicher, wenn ich das ändere, würde ich nur den Input ändern. Da haben also beide Systeme halt denselben Vorteil oder Nachteil. Dann sagt er, naja, wenn ich jetzt nicht alle Zeilen im Core, im RAM abspeichere, sondern vielleicht einige Sachen davon irgendwo auf einer Festplatte oder sowas, dann wäre es im ersten Entwurf so, dass sich alle Module ändern, weil alle Module jetzt eben wissen, es gibt da irgendwie ein Array, dieses Array oder eine Datenstruktur, wo diese ganzen Daten drin sind, das ist halt im Core und das würde jetzt überall geändert werden. Hier in dem zweiten Ansatz ist es so, dass er genau das in dem Line Storage verborgen hat. Dort ist die Implementierung, die jetzt dafür sorgt, dass man auf diese Daten zugreifen kann. Wenn die Daten nicht mehr im RAM liegen, sondern irgendwo auf einem Massenspeicher, dann kann man es exakt dort ändern und das wäre es dann halt auch. Und wenn wir dieses Speichern, wie wir die Circular Shifts machen, oder wenn wir sogar die Circular Shifts erst ad hoc berechnen, dann können wir das in der zweiten Implementierung relativ leicht tun, weil das eben hier implementiert wird, analog, wenn wir eben das irgendwie mit der Alphabetisierung anders machen, wenn wir die also ad hoc berechnen, nicht auf Vorrat, dann ist es auch so, dass wir eben in diesem Modul jeweils die Änderung haben. So, und jetzt sagt er also dadurch letztendlich, also erstmal ist die Frage, wie kommt er zu diesem Entwurf? Und er sagt halt, dieser Entwurf basiert auf Information Hiding. Das heißt also, wir verstecken Informationen über bestimmte Designentscheidungen, also zum Beispiel, wo wir jetzt irgendwie, wie wir Daten genau abspeichern. Dafür haben wir genau dieses Line-Module und diese andere Schnittstelle, die eben dazu führt, dass wir dort diese Entscheidungen an der Stelle verstecken, statt wie im ersten Beispiel Schritte in den Prozess zu haben. So, und das ist so, sozusagen erstmal die Idee. Jetzt hält er das gegen die Dinge, die er vorher gesagt hat. Also, wie die Ergebnisse, die wir erzielen wollten, waren, wir wollten halt zum einen die Entwicklungszeit verkürzen, dadurch, dass halt mehr Teams ohne viel Kommunikation arbeiten. Da sagt er, naja, wir haben dort subjektiv, er schreibt tatsächlich, dass es sein Eindruck ist, weniger komplexe Schnittstellen, das würde ich auch so sehen. Dadurch sagt er eben, ist dort weniger Kommunikation und das ist zwischen den Teams, die das eben entsprechend benutzen. Und er sagt eben, dass es auch besser, einfacher ist, das System in Isolation zu verstehen. Also in dem ersten Beispiel müsste ich halt überall verstehen, wie genau diese abgefahrene Technik funktioniert, um diese Daten halt irgendwie zu speichern. In dem zweiten Verfahren kann ich die verschiedenen Aspekte unabhängig voneinander verstehen. Und dann habe ich die Produktflexibilität, also dass Änderungen nur in einem Modul drin sind, das haben wir schon diskutiert. Und die Verständlichkeit haben wir auch schon diskutiert. Also der zweite Ansatz, so sagt er, ist der bessere Ansatz an der Stelle. Interessanterweise sagt er auch, dass das möglicherweise der weniger effiziente Ansatz ist, weil man eben mehr miteinander, weil diese Schnittstellen mehr miteinander kommunizieren müssen. Aber, also was auch etwas ist, was mich an die Microservices-Diskussion ein bisschen erinnert, aber das ist dann eben ein Preis, den er sozusagen zum Zahlen bereit ist. So, genau, und dann hatte er noch als weiteres Element, führt er dann eben diese hierarchische Struktur ein. Das heißt, er sagt, am unteren Ende meiner Hierarchie sind Module, die keine weiteren Abhängigkeiten haben, sowas wie Line Storage. Und weiter oben sind dann sowas wie Alphabetisierung und so, oder so, die eben weitergehende Abhängigkeiten haben. Wie bewerte ich das jetzt? Also ich finde erstmal gut an diesem Paper und auch an der Idee an sich, dass es eben um Kriterien geht, das sagt er auch, und nicht unbedingt um die Anzahl der Module. Was ich ein bisschen schwierig finde, ist, dass es eben eine sehr technische Aufteilung ist. Also eigentlich wird jetzt dadurch eine technische Designentscheidung verborgen. Das macht irgendwie sehr viel Sinn. Aber es ist eben eine rein technische Sache. Ich würde halt argumentieren, und da gibt es ja auch ein paar Folgen, die ich darüber gemacht habe, dass wir heutzutage typischerweise eher vor Herausforderungen stehen, die so in diesem fachlichen Bereich sind. Und das Beispiel, was er wählt, zeigt halt sehr klar, dass da Dinge drin sind, in Bezug auf Effizienz beispielsweise bei der Datenablage, die heute zumindest, glaube ich, kaum noch wirkliche Herausforderungen sind. Dann ist halt eine der Fragen, ich will also gegen Änderungen stabil sein. Was ich da häufig höre, ist sowas wie, ich weiß ja, welche Änderungen typischerweise kommen. Und da bin ich mir halt nicht sicher. Und hier ist halt auch ein anderer Ansatz. Hier ist eigentlich der Ansatz, dass er sagt, jegliche technische Entscheidung, die ich habe, also wie speichere ich die Zeilen, wie mache ich genau dieses Shifting, welche Datenstrukturen benutze ich da, die verstecke ich alle. Im modernen System bin ich mir teilweise nicht mehr sicher, ob man das eigentlich hinbekommt. Für mich ist ein typisches Gegenbeispiel ein Persistenzlayer. Ein Persistenzlayer, den ich halt heute habe, wenn ich dort einen OR-Mapper dahinter stecke, dann ist es eben so, dass dieser OR-Mapper typischerweise merkt, welche Objekte sich geändert haben. Und das ist etwas, was bei anderen Ansätzen, wenn ich zum Beispiel echt SQL mache, vielleicht nicht mehr der Fall ist. Da muss ich mir vielleicht selber überlegen, welche Objekte sich geändert haben und das halt selber zusammensetzen. Diese Information, was habe ich eigentlich geändert, wenn ich darüber explizit Buch führen will, wenn ich also sehen möchte, was habe ich jetzt in einem bestimmten Ablauf an Objekten geändert, um dann später mir zu überlegen, was ich wegschreiben möchte, das ist etwas, was ich nicht mehr im Persistenzlayer ändern kann oder dort implementieren kann. Da muss ich halt in der Geschäftslogik sagen, ich habe jetzt übrigens den Kunden geändert. Und weil ich keinen OR-Mapper mehr habe, muss ich mir das halt explizit überlegen. Genauso leckt sowas wie Transaktion, was ja auch zur Persistenz gehört, in diesen Business Layer hinein, weil ich halt im Business Layer sagen werde, hier fängt die Transaktion an, hier hört sie auf. So, das heißt, in heutigen Systemen sind teilweise solche technischen Entscheidungen schwer tatsächlich zu verbergen. Und es ist auch so, dass ich behaupten würde, es ist eher unwahrscheinlich, dass man jetzt einen OR-Mapper komplett rauswirft. Es ist eher vielleicht denkbar, dass man an bestimmten Stellen ihn ergänzt oder dass man beim nächsten System irgendwas anderes benutzt. Aber tatsächlich diese Austauschbarkeit, da bin ich mir nicht sicher, ob wir dagegen uns tatsächlich absichern wollen. Von daher ist da halt eigentlich das Problem, naja, die Vorhersage ist eben schwierig. Und da drückt er sich eigentlich drum herum, herumdrücken ist so abwertend. Er löst das, indem er halt sagt, alles, was wir halt haben an technischen Entscheidungen, das verstecken wir halt. Und dabei kommt er halt bei der zweiten Lösung beim Ergebnis raus, was meiner Ansicht nach nicht deutlich mehr kostet. Es ist dieselbe Anzahl der Module, gut, da ist ein Modul dazu. Wahrscheinlich sind die Kosten sogar geringer, weil eben die Schnittstellen besser verständlich sind. Das heißt also, sein Entwurf hat nicht nur den Vorteil der Flexibilität, sondern er ist wahrscheinlich auch schneller und einfacher umsetzbar, vermute ich. Und das ist etwas, was so, was bei einem super generischen System, was jetzt zum Beispiel versucht hat, wirklich vollständig zu abstrahieren davon, ob ein OR-Mapper genutzt wird oder nicht, an dieser Stelle wäre das vermutlich eine etwas andere Sache, weil es eben teurer sein würde, das tatsächlich vollkommen rauszuhalten. Das heißt, kann man jetzt nicht irgendwie ableiten, man muss halt super generische Systeme bauen, sondern ich glaube, dass da halt der Trade-off ein bisschen eine andere ist. Die Idee, Datenstrukturen nicht zu exponieren, ist hier fundamental. Das halte ich auch weiterhin für fundamental. Daraus leite ich zum Beispiel ab, dass es nicht so schlau ist, die Datenbanken, die ich halt habe, in einem Microservice zu exponieren. Dann würde ich eben genau in dieses Problem laufen, was er jetzt bei Line Storage hat, dass eben die Art und Weise, wie bestimmte Daten kodiert werden, nicht in diesem einen Modul, in diesem einen Microservice versteckt sind, sondern andere Microservices eben auch auf die Daten in der Datenbank zugreifen und dadurch diese Daten interpretieren. Das ist eine andere Ebene, das ist nicht technisch, sondern wahrscheinlich eher fachlich, aber eigentlich dasselbe Thema. Dazu habe ich auch mal einen Blogartikel geschrieben zu diesem Thema. Meine Datenbank gehört mir. Ich kann den Link auch gleich mal in den Chat tun und packe es dann später auch nochmal in die Notizen. Also das ist etwas, was wir daraus, glaube ich, heutzutage relativ klar ableiten können, dass man eben weiterhin solche Sachen wie zum Beispiel Datenmodellierung in der Datenbank verstecken möchte. Und das stimmt, glaube ich, immer noch. Da ist aber gleichzeitig so ein Problem, weil was er jetzt eigentlich macht, ist, er hat eben diese Line Storage, die fast überall benutzt wird. Das ist genauso eine gemeinsame Datenbasis. Dort haben wir also eine sehr starke Abhängigkeit, die hat überall existiert. Heutzutage würde man möglicherweise das ein bisschen ändern, indem man halt sagt, naja, jedes dieser Module würde jetzt diese Daten irgendwie getrennt speichern. Und also was sich bei mir, als ich das durchgelesen habe, eigentlich im Kopf gebildet hat, ist, ich würde es heute wahrscheinlich mit Unix-Kommandos machen, nicht? Also ich pipe halt dann irgendetwas in ein Skript, in irgendein Unix-Tool, was diese Sachen halt durchshiftet. Dann pipe ich das in ein Tool, was die ganzen Sachen alphabetisch sortiert. Und dann habe ich keinen gemeinsamen Speicher mehr, sondern dann übergebe ich die gesamte Datenstruktur. Das ist halt hoch ineffizient, weil ich eben die Datenstruktur jedes Mal übergebe durch diese Pipes. Aber dadurch habe ich eine noch stärkere Entkopplung. Und das wäre etwas, was ich wahrscheinlich eben auch heute machen würde und was sich, glaube ich, auch sehr stark ergibt bei heutigen starken Systemen, wo man eben eher versucht, dass diese Systeme unabhängig voneinander die Daten speichern. Also diese gemeinsame Line Storage würde ich aus der heutigen Perspektive, bin ich mir nicht sicher, ob ich das noch so beibehalten wollen würde und positiv finde. Er sagt dann ja, naja, den Ablauf zu wählen als Startpunkt ist irgendwie ungeschickt. Bin ich mir nicht sicher. Wir haben auch eine Episode gehabt, wo wir über Event Storming geredet haben. Da ist es genau so, dass man den Ablauf eigentlich als Startpunkt nimmt. Und es ist außerdem so, dass er selber eigentlich sich auch nicht so stark von dem Ablauf trennt. Also es ist immer noch so, dass eben diese verschiedenen Schritte in den verschiedenen Modulen sozusagen drin sind. Er hat eigentlich nur die Line Storage dazugefügt und ein paar Schnittstellen geändert. Also der Ablauf ist immer noch sehr stark, glaube ich, eine Beeinflussung dieser Modularisierung, so wie ich das heute auch erwarten würde. Und der letzte Punkt, den ich halt sehr, sehr spannend finde, ist, er spricht über das Ziel der parallelen Entwicklung und er spricht über die Kommunikation, die man limitieren sollte, um parallel entwickeln zu können. Das sind eigentlich organisatorische Sachen. Darüber habe ich ja auch schon mal Folgen gehabt. Das heißt, diese Ideen, dass man dort eigentlich organisatorische Vorteile realisieren will, die sind schon damals vorhanden gewesen. Nur hier werden eben keine organisatorischen Mechanismen diskutiert, um diese Ziele tatsächlich zu erreichen. Das ist also das erste Paper an der Stelle. Ich warte mal kurz, ob dazu noch Fragen kommen. Sonst würde ich weitermachen mit dem nächsten. Das ist ein Paper. Ich packe auch nochmal den Link kurz in den Chat an der Stelle. Das da heißt, also auch von Parnas, kommt auch aus demselben Jahr, also 1971, und heißt Information Distribution Aspects of Design Methodologies. Was macht er dort? Also er spricht dort auch über Module, überraschend, und dann über Connections. Und Connections definiert er als Annahmen, die Module voneinander machen. Das finde ich sehr spannend, nicht? Also wer heute über Beziehungen zwischen Modulen reden, bin ich mir nicht sicher, ob man eigentlich so bei so etwas irgendwie am Ende ankommt. So, und er sagt, geht es hier also erstmal nur um Testbarkeit oder die Komplexität der Umsetzung? Ja, dazu komme ich jetzt. Also er möchte eigentlich... Eigentlich sind es zwei Sachen, die er jetzt nennt, weswegen er Connections hat. Einmal, wenn ich die Richtigkeit des Moduls beweisen will, also das ist ja nicht Testbarkeit, sondern er redet tatsächlich über Beweise, dann hängt das von den garantierten Eigenschaften ab. Das wären ja die Connections, wo sie drauf sich halt andere Module verlassen. Und davon, dass dieses Modul dann die erwarteten Eigenschaften, die andere Module haben, auch tatsächlich erbringt. Also ja, das beeinflusst Testbarkeit und es beeinflusst auch Änderbarkeit, denn wenn ich halt diese Erwartung nicht mehr erfülle, dann solche Änderungen darf ich nicht mehr machen. Ob das jetzt die Komplexität der Umsetzung ist, wie in der Frage, bin ich mir nicht sicher. Es geht eigentlich eben um Unabhängigkeit, Entkopplung und dafür sind eben tatsächlich diese Connections, glaube ich, ein ganz gutes Kriterium. So, und dann sagt er halt weiter, naja, wenn ich die halt irgendwie habe, nicht 1971, dann muss ich eine Dokumentation dafür schreiben, standardisiert schreiben. So, und dann kommt halt der nächste Trick, und der nächste Trick ist, dass er sagt, naja, Entwicklerinnen, die jetzt so ein Modul nutzen, werden alles Wissen über dieses Modul ausnutzen. Also beispielsweise, wenn Sie halt wissen, dass irgendein Ergebnis bereits sortiert ist, dann nehmen Sie das möglicherweise an, dass das immer so ist, auch wenn das keine garantierte Eigenschaft ist, und bauen darauf auf. Und dann nehmen die Connections zu. Das heißt also, wenn ich weiß, das Ergebnis, was dort aus diesem Ding, aus diesem Modul rauskommt, ist halt immer sortiert und ich das ausnutze, dann habe ich eben gerade eine zusätzliche Connection aufgebaut. So, und das könnte jetzt oder so, würde jetzt vielleicht in der Dokumentation stehen. Und es gibt dann noch einen weiteren interessanten Punkt, und zwar hatte Adrian dann das Glück, dass der Parnas selber tatsächlich auf ein Thema von Adrian eingegangen ist. Und zwar hat Adrian gesagt, wie ist es denn jetzt eigentlich, was würde Parnas wohl sagen dazu, ob man den Code eines Microservices nach draußen geben sollte? Und Adrian hat halt die These aufgestellt, dass Parnas sagen würde, naja, man soll halt den Code eines Microservices nicht nach draußen geben, beziehungsweise den Code eines Moduls. Und das ist auch genau das, was Parnas jetzt tatsächlich gesagt hat. Und das ist halt in gewisser Weise spannend, weil es gibt diese Idee von Collective Code Ownership aus Extreme Programming, wo man eigentlich sagt, naja, der Code soll allen gehören. Und wenn ich also irgendwas schreibe, das ist ja auch die Idee von Open Source, wenn ich irgendwas schreibe, will ich halt den Code veröffentlichen, damit man da irgendwie reingucken kann. So, und jetzt würde ich nicht unbedingt argumentieren, dass man halt den Code eines Microservices nicht in eine Versionskontrolle stecken sollte und vor anderen Leuten verstecken sollte. Aber was dabei tatsächlich rauskommt, ist, wenn ich mich mit dem Code beschäftigen muss, dann kenne ich den und dann habe ich halt eine größere Anzahl an Connections, und das ist potenziell problematisch, weil ich dadurch eben mehr Abhängigkeiten eigentlich aufgebaut habe. So, und das ist eben etwas, was man dort sozusagen im Kopf haben muss. Also ich finde die Idee von Collective Code Ownership jetzt nicht schlecht, aber wenn irgendwie ich jetzt irgendwie den Code von jemand anders detailliert kenne und kennen muss, durchbricht das eben Information Hiding, und das sollte man eben nicht machen. Genau, Frau Bauti merkt gerade an, klingt nach Hurums Law. With a sufficient number of users of an API, it does not matter what you promise in the contract. All observable behavior of your system will be depended on by somebody. Nicht? Also wenn ich halt genügend Benutzer der API habe, werden halt alle irgendwelche beobachtbaren Sachen aus und so. Und das ist genau hier an dieser Stelle der Punkt. Ja, was bedeutet das jetzt? Ich finde halt spannend diese Definition von Connection, also über die Annahmen zwischen den Modulen. Und ich finde es eben spannend, dass man daraus schon vielleicht ableiten kann, dass sowas wie Collective Code Ownership nicht unbedingt ein Anti-Pattern, aber doch irgendwie eine Herausforderung sein kann. Und das Dritte, was ich dabei spannend finde, ist, heutzutage reden wir eigentlich über Information Hiding sehr stark über Schnittstellen. Ich habe eine Schnittstelle und dahinter sind die Implementierungsdetails verborgen. Das ist eigentlich heutzutage das, was wir unter Information Hiding verstehen oder unter Encapsulation, Einkapselung. Ursprünglich wird ganz viel über Dokumentation gesprochen. Nicht? Das sieht man hier bei Parnas, der sagt also, alles Verhalten, was dokumentiert wird, wird eben auch ausgenutzt. Das ist nochmal eine etwas andere Geschichte an der Stelle. Und da möchte ich dann eigentlich kommen zu dem nächsten Thema. Und zwar ist das bis jetzt habe ich halt nur über Parnas gesprochen, auch, glaube ich, zu Recht, weil der eben einer der großen Pioniere ist in diesem ganzen Modularisierungsgeraffel. Genau, Direct Speech merkt an, Schnittstelle ist auch schon veraltet, heutzutage ist alles der Message-Bus. Es ist eigentlich eine spannende Sache, nicht? Ich finde das ja auch ein bisschen schwierig, das sozusagen zu differenzieren. Ich würde halt bei einer API sagen, dass man nahezu imperativ sagt, dass irgendetwas getan werden muss. Ich rufe das auf und ich übergebe dort Parameter. Beim Message-Bus ist es eher so, dass ich eine Nachricht übergebe und der Empfänger überlegt, wie er darauf reagieren kann. Und es ist insbesondere so, das Message muss asynchron ist. Ich bin also mindestens entkoppelt in Bezug auf die Zeit. Und ich hatte diese Folge gemacht über Eric Evans und das Thema DDD und Legacy-Systeme. Und da hat er noch einen sehr interessanten Aspekt reingebracht, nämlich, dass ich bei asynchroner Kommunikation eher dazu gezwungen bin, mein eigenes Domänenmodell aufzubauen. Mit synchroner Kommunikation kann ich synchron auf ein anderes Domänenmodell aufsetzen. Wenn ich asynchrone Kommunikation habe, muss alles, was ich halt benötige für meine eigene Logik, bei mir sein. Ich kann nicht asynchron irgendwo nachfragen und darauf auf das Ergebnis warten. Das ist gerade nicht asynchron. Also muss ich alles bei mir lokal irgendwie haben. Und das führt zu einer stärkeren Unabhängigkeit. Also ja, auch wenn es rein technisch klingt, ist es eben so, dass Message-Bus da durchaus noch Änderungen bringen kann. Ist Collective Code Ownership nicht eigentlich auf einen Microservice beschränkt? Weiß ich nicht. Ich würde jetzt vermuten, dass die meisten Organisationen, die ich kenne, irgendwo ein GitLab oder auf GitHub die Sachen gehostet haben und dass man eben dort auf allen Code erstmal prinzipiell zugreifen kann. Und das ist ja in gewisser Weise Collective Code Ownership. Und spätestens an der Stelle, wenn man, also ich kenne eine Organisation, die hat gesagt hat, jeder darf in anderen Code ein Pull-Request stellen. Und das ist eigentlich Collective Code Ownership. Nicht? Wenn man also sagt, nein, nur das jeweilige Team darf den Code modifizieren, das wäre dann eben nicht Collective Code Ownership. Mehrere können auf ein Event reagieren, ja, also genau, das ist möglicherweise dort auch ein Thema, aber das ist eine getrennte Diskussion, das ist eben die Frage, ob eben asynchrone Kommunikation eigentlich zu einer starken Entkopplung führt. Dazu genau, könnte man eigentlich auch nochmal sozusagen eine Episode machen. Das ist ein guter Punkt. Sollte ich mir mal aufschreiben. Also wir haben bis jetzt, genau, ich warte nochmal kurz ab, ob noch andere Fragen sind. Scheint irgendwie nicht der Fall zu sein. Auch noch mal kurz in die anderen Quellen. Nee, das sieht alles gut. Das sieht alles unverändert aus. Sehr schön. Gut. So, genau. Ich habe jetzt ganz viel geredet über Parnas und eben diese Idee von Information Hiding als Idee, die Parnas halt sehr stark reingebracht hat. Und eigentlich möchte ich, es gibt da noch ein anderes Thema, was damit sehr stark in Zusammenhang steht. Und das ist eine. Das ist das von dem guten Frederick Brooks. Da gibt es das Buch The Mythical Man Month. Das berichtet über die Entwicklung des IBM System 360. Das ist halt aus mehreren Gründen spannend. Zum einen ist es so, wenn ich es richtig weiß, das ist das größte Projekt. Ich glaube, nur die Mondfahrt war größer in den 60ern. Also es ist halt ein extrem großes Projekt. Es ist ein Projekt, was einen massiven, durchschlagenden Erfolg hatte, weil es IBM die Position im Mainframe-Business gesichert hat, die ja bis heute anhält und die halt immer noch ein wichtiger, denke ich, Umsatzbringer ist. Gleichzeitig ist das Projekt so groß gewesen, dass es eben auch firmengefährdend war. Also das Investment ist eben so groß gewesen, dass IBM da durchaus sozusagen hätte dran pleite gehen können. Und es ist eben auch vom Umfang damals eines der größten Projekte gewesen. Und das Buch ist, glaube ich, deswegen sehr relevant, weil es die Erfahrung aus diesem Projekt diskutiert. Und diese Erfahrungen sind halt spannend, auch heute noch. So, und was er jetzt geschrieben hat, der gute Frederick Brooks, ist, dass alle Entwickler Zugang hatten zu einem Exemplar des Workbooks. Das ist das, wo alles drin dokumentiert war. 10.000 Seiten, ungefähr 5 Fuß im Durchmesser. Das sind ungefähr 1,5 Meter. Also kann ich hier jetzt irgendwie sozusagen nicht zeigen. Und er hat halt gesagt, das ist eigentlich das, was ich möchte. Und was halt aus seiner Sicht sinnvoll ist. Also eine umfangreiche Dokumentation, in der alles drinsteht und die alles, die alle Entwickler haben und ausnutzen können. So, und da hat er jetzt, hat er in dem Kapitel, wo er das beschrieben hat, hat er außerdem gesagt, Parnas will irgendwie perfekte Schnittstellen und dieses Information Hiding, das geht eigentlich gar nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob er das mit dem Information Hiding überhaupt verstanden hat. Wir haben ja vorhin diskutiert, dass es eigentlich um was anderes geht. Es geht darum, wie wir die Systeme entwickeln, also dass wir halt Designentscheidungen verstecken. Und die andere Sache ist, dass er an der Stelle Parnas insbesondere gesagt hat, dass eben die möglichst wenig Information nach draußen dringen sollte. So, und Gründe, warum Brooks jetzt für seinen Prozess stimmt, ist, weil er eben sagt, naja, es erzeugt dadurch Peer Pressure, andere Leute gucken sich das halt an und dadurch gibt es eben einen Druck dahin, möglichst gute Qualität zu liefern. Das ist etwas, was heute ja auch bei Open Source zum Beispiel der Fall ist und was auch dazu führt, dass man sagt, wir sollten, wenn wir irgendetwas firmenintern wiederverwenden wollen, das eigentlich Open Source machen, damit eben die Qualität stimmt. So, und da ist also die Aussage von diesem Menschen, genau, Frau Bauti fragt, erzählt er auch, wie viele dieser Seiten, dieser Docs überhaupt gelesen wurden? Ja, ist eine gute Frage, keine Ahnung. Und ich bin Fan von Self-Documenting Code oder besser gesagt Human Readable Code. Genau, das ist auch, glaube ich, etwas, was ich aus der Diskussion ableite. Also Dokumentation, finde ich, ist halt heute wichtig für so Designentscheidungen, nicht? Architecture Decision Records, die irgendwie sagen, ich habe hier irgendwie eine Designentscheidung gemacht, und die ist vielleicht im Code nicht direkt ablesbar. Das ist, glaube ich, heute sehr relevant. Dieser starke Drang hin zur Dokumentation und diese krasse Menge an Dokumentation, das glaube ich heute nicht mehr. Und ich muss halt auch gestehen, nachdem ich die alten Paper mir angeguckt habe, also sowas wie in Parnas Paper selber sind halt auch extrem unsprechende Variablennamen beispielsweise, was man heute, glaube ich, anders machen würde. Genau. Ja, Designentscheidung. Also wenn ich halt sage, ich mache zum Beispiel primär asynchrone Kommunikation und ich mache das halt aus irgendwelchen Gründen, also wegen Resilience oder so, dann wäre das zum Beispiel etwas, was ich in einer Architecture Decision Record reinsetzen würde. Genau, und das Warum, Frau Bauti merkt es halt auch gerade an, es ist halt auch insbesondere wichtig, das Warum für irgendwelche Designentscheidungen zu kennen. So, wie dem auch sei, da Maximilian merkt an, heutzutage ändert sich viel zu viel für diese Form der Dokumentation. Das ist auch, glaube ich, noch ein guter Punkt, nicht? Also heutzutage ist eben die Dokumentation, also ist es halt häufig so, dass wir halt, also nicht diese stark regulierten Prozesse, die es halt damals gab, die gibt es heute nicht mehr. Deswegen ist wahrscheinlich die Dokumentation heute eben auch noch weniger wichtig. So, nochmal. Was sagt also Brooks an der Stelle? Brooks sagt, naja, wir haben also dieses große System, wir müssen einen großen Fokus auf Dokumentation legen. Alle sollen alles wissen. Das, was wir heute eben mit Collective Code Ownership, Open Source und so weiter machen wollen, das ist sozusagen das, was er dort propagiert. Und er hat dann 1995 das Ding nochmal Nachtrag geschrieben zu seinem Buch. Also Mythical Man Month ist, glaube ich, aus Mitte der 70er. Ich meine, der Nachtrag ist so aus der 20-Jahres-Edition. Und dieser Nachtrag sagt, Parnas was right and I was wrong about information hiding. Das finde ich halt schon mal sehr krass, dass er das halt irgendwie tatsächlich als Titelüberschrift hat und sehr bemerkenswert, da also ihm zu sagen, ich habe es halt irgendwie falsch gesagt. Und er sagt jetzt, Parnas hat eben dafür plädiert, die Interna zu verstecken. Dadurch kriege ich eine bessere Änderbarkeit. Dadurch kann ich eben solche Sachen wie zum Beispiel Daten und die Datenmodellierung verstecken. Und es gibt vielleicht so ein paar Ausnahmesituationen. Details in einem anderen Modul können mir halt dabei helfen, zu verstehen, warum mein Modul jetzt nicht funktioniert. Aber eigentlich will ich das. Und er nennt dann zwei Ansätze, mit denen man sowas seiner Meinung nach umsetzen kann. Das eine sind Abstract Data Types, die ich dankenswerterweise tatsächlich auch im Studium kennengelernt habe. Das ist letztendlich ein Modul, das intern eben Datenstrukturen enthält und nach draußen nur noch irgendwelche Methoden sozusagen exponiert oder Prozeduren. Also ich könnte halt einen Stack implementieren als Abstract Data Type, dann hätte ich eben ein Modul, das intern diesen Stack irgendwie speichert und dann habe ich nach draußen eigentlich nur noch Push, um was Neues auf den Stack zu legen, oder Pull, um was von dem Stack halt runterzuholen, und wie der halt genau implementiert ist, dass es halt dort drin versteckt. Nicht? Also man kann sich ja vorstellen, ich kann so einen Stack irgendwie mit Pointern implementieren oder ich kann das halt irgendwie mit einem Array implementieren. Das sehe ich dann nicht. Und das sind genau Abstract Data Types. Abstract, weil eben sie definiert sind durch die Zugriffe, nicht durch die Datenstruktur selber. So, und er sagt außerdem, nicht 95, dass Objekte und Vererbung die Mechanismen sind, mit denen man das halt weitertreiben kann. Das ist aus meiner Sicht sehr spannend. Einmal ist es halt so, wir reden halt über ein Projekt mit 10.000 Seiten Dokumentation. Das ist also ein wirklich großes Projekt. Objekte, Klassen, die wir halt haben, ich würde die halt rechnen in Hunderten oder Tausenden von Zeilen. Da ist irgendwie ein Mismatch. Also auf dieser großen Ebene kann das nicht das zentrale Ding sein, womit wir so etwas modularisieren. Und der andere Punkt, und das ist halt auch sozusagen erstaunlich, wir haben halt, also das ist so diese klassische Idee aus den 90ern, durch Vererbung können wir Sachen wiederverwenden. Und das ist aus meiner Sicht auch mit den damaligen Mechanismen schon zu erkennen, dass das eigentlich nicht der Fall sein kann. Wenn ich vererbe, bedeutet es, dass ich bei einer Implementierungsvererbung zumindest in die Interna der Oberklasse reingucke. Das ist ja gerade die Idee. Ich habe halt die Oberklasse, die hat eine Implementierung, dann habe ich halt eine Subklasse. Die Subklasse nutzt eben bestimmte Dinge der Oberklasse aus der Implementierung, gerade nicht nur die Schnittstelle, dann müsste ich nämlich nicht vererben, dann könnte ich das einfach nur benutzen. Das heißt, ich habe also mehr Informationen über diese Oberklasse und das führt eben genau dazu, dass ich an der Stelle eigentlich Information Hiding gerade nicht betreibe. Und dass ich dort eben eigentlich eher Information eben exponiere und eben sage, guck mal, hier ist meine Implementierung, benutzt das doch. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum wir heutzutage da sozusagen warum wir hoffentlich da eben ein Stück weiter sind. Nicht? Also Fabauti schreibt auch gerade Composition over Inheritance. Und das ist genau der Punkt dabei. Das Lustige ist nur, dass eben die typischen objektorientierten Sprachen eben Features haben für Inheritance, aber keine für Komposition. Also nicht sowas wie eine Delegation, dass ich jetzt sage, ich habe diese Methode nicht selber implementiert, sondern da drüben ist ein Objekt, was das halt implementiert hat. Das ist etwas, was ich typischerweise nicht First Class in diesen Programmiersprachen ausdrücken kann. Inheritance habe ich halt eigentlich immer, nicht? Also sowas. Soweit so gut. Also, wenn man sich halt Emmy Brooks anguckt, dann haben wir an der Stelle eigentlich die Herausforderung, haben wir eigentlich dort eine etwas komische Situation, würde ich jetzt mal behaupten. Also er redet halt über ein super großes System und das, was er jetzt an Modularisierung anbringt und was er dort irgendwie als Ideen hat, das ist eigentlich eher so auf einer feingranularen Ebene. Und es gibt halt noch so ein paar andere Sachen, die ich in dem Kontext halt spannend finde. Also zum Beispiel die Frage, wie viele Zeilen Code kann denn eigentlich das größte System haben, was wir bauen können? Und also nicht Zeilen Code ist natürlich kein guter Treiber für oder kein guter Indikator für die Größe eines Systems oder die Komplexität eines Systems, aber die Frage, was ist denn das größte System, was wir bauen können, finde ich, ist eben eine Frage, die man stellen kann. Und da gibt es irgendwie weitere, also diese Größenfragen, davon gibt es irgendwie mehr. Es gibt zum Beispiel die Frage, wie viele bauende Kontexte soll ein System denn haben? Die liegt mir ein bisschen am Herzen, weil ich habe an irgendeiner Stelle, glaube ich, mal geschrieben, so ungefähr 10. Und das war eine blöde Idee, das irgendwie so hinzuschreiben. Häufig wird auch die Frage gestellt, wie groß sind denn Microservices? Was für mich eigentlich in dem, was man eigentlich reduzieren kann auf die Frage, wie viele Microservices will ich haben und wie groß ist das System, was ich baue. Nicht? Also wenn ich das beides weiß, wie viele Microservices habe ich und wie groß ist das System, was ich bauen kann, dann weiß ich, wie groß ein Microservice sein soll. So, und da können wir jetzt noch weitergehen und können halt als nächstes die Frage stellen, wie groß kann denn eine Organisation sein? Also können wir ein Unternehmen mit 1000 Mitarbeitern haben, ist das das Maximum. Wir bei InnoQ haben ein paar weniger, 130, 140, sowas. Wo ist denn eigentlich das Maximum? So, und ich würde jetzt behaupten, diese Fragen sind irgendwie komisch und das ist eigentlich gar nicht die Frage, die man stellen sollte. Also wenn wir jetzt bei den Organisationen bleiben, typischerweise würde man Teams bilden. Da gibt es irgendwie diese Idee von Scrum, dass so 6 bis 8 Leute ein gutes Team sind, was, glaube ich, eben auch mit Teamdynamik zu tun hat. Und dann würde man eben Hierarchien einbauen und höhere Organisationsstufen, nicht? Scrum of Scrums. Und analog würde man jetzt eben in einem Unternehmen irgendwelche Abteilungen haben, irgendwelche Teams mit irgendwelchen Abteilungen. Man würde halt irgendwelche Reporting-Mechanismen einführen und all solche Geschichten. So, und das führt mich jetzt eigentlich zu der nächsten spannenden Frage, und zwar würde ich behaupten, wir haben typischerweise in unseren IT-Systemen eine hierarchische Struktur. Ich würde ganz oben sowas sehen wie eine Organisation, also eine Firma. Diese Firma hat dann irgendwelche Teams, die Software entwickeln. Diese Teams haben dann vielleicht sowas wie bounded Kontexte, in die sie halt die Software fachlich aufteilen. Hier ist wieder so ein Einschlag aus dem Domain-Driven Design. Und diese bauenden Kontexte kann ich dann vielleicht weiter in Microservices aufteilen oder vielleicht auch in andere Module, Java, JAS oder was auch immer einem da irgendwie einfällt. Also das ist hier alternativ. Ich kann entweder das oder das haben an der Stelle. Dann würde ich das eben weiter aufteilen, zum Beispiel in Java Packages und dann in Klassen und Methoden. Also das ist so, dass das zumindest das, was ich jetzt sozusagen in der sehen würde in einem Java-Universum, aus dem ich ja eher komme. Und der Punkt ist jetzt an der Stelle, ich würde sagen, die Frage, wie viel Zeilen Code können wir insgesamt haben, nicht? Die wären ja hier unten. Das ist halt eine Frage, die ich mich eigentlich weigern würde zu beantworten. Ich glaube, dass man irgendwie was sagen kann darüber, wie groß sozusagen die jeweiligen Stufen hier sind. Nicht? Also eine Klasse, die halt 1000 Methoden hat, wahrscheinlich eine schlechte Idee. Eine Klasse, die 100 Methoden hat, auch wahrscheinlich eine sehr schlechte Idee. Ein Java-Package mit 1000 Klassen, auch eine komische Sache und so weiter und so weiter. Also wir können jetzt eben darüber reden, dass wir auf jeder dieser Ebenen sozusagen eine Größenordnung haben. Also ich würde zum Beispiel argumentieren, ich würde vermuten, dass ein Team typischerweise eine einstellige Anzahl an bounded Kontexten verwaltet. Vielleicht sogar nur einen. Ich würde erwarten, dass ein bounded Kontext in einige wenige Microservices aufgeteilt ist. Vielleicht sogar nur in einen. Und so weiter und so weiter. So, und das würde jetzt bedeuten, wenn jetzt jemand irgendwie hinkommt und sagt, ein System mit 500 Microservices ist beispielsweise nicht mehr wartbar, dann würde ich sagen, ist das eine relativ komische Behauptung, weil das ist eine Behauptung über die absolute Zahl auf dieser Ebene. So, wenn wir sagen, wir haben jetzt dort bounded Kontexte und wir haben für jeden dieser bounded Kontexte eine geringe Anzahl an Microservices, 10 oder sowas, was ich ehrlich gesagt auch noch für hoch halten würde, dann würde ich halt sagen, das ist wahrscheinlich okay. Wenn wir dann sagen, jedes dieser Teams hat eben eine niedrige Anzahl an bounded Kontexten, 1, 2, 3 oder 4, dann würde ich sagen, das ist irgendwie auch okay. Und dann kann es eben sein, dass ich tatsächlich bei 500 Microservices ankomme. Sondern irgendwie scheint diese Idee der hierarchischen Dekomposition nicht so ganz klar zu sein. Und das ist eben auch der Fehler, den ich sozusagen gemacht habe. Ich habe irgendwie gesagt, naja, ich erwarte halt irgendwie 10 bounded Kontexte. Diese absolute Zahl, das hätte ich halt sozusagen nicht hinschreiben sollen. Ich würde erwarten, dass ich typischerweise bei einem Team eine niedrige Anzahl an bounded Kontexten habe. Ich würde auch wahrscheinlich erwarten, dass ein System eine niedrige Anzahl an bounded Kontexten hat. Aber wie viel jetzt zum Beispiel eine Organisation hat, das ist schon irgendwie ein schwierigeres Thema. Und das ist auch etwas, was uns im Allgemeinen, glaube ich, beschäftigt. Also wenn wir eine Klasse haben mit 1000 Methoden, ist das halt sehr sicher daneben. Und das ist eben nicht etwas, was spezifisch ist für eine bestimmte Art von Modularisierung, also Microservices oder sonst irgendetwas. Und
Das, die andere Sache, weswegen ich das halt irgendwie spannend finde, ist, weil wir hier wahrscheinlich bestimmte Dinge haben, die wir halt einfach ha haben müssen. Nicht? Also wenn ich halt ein Gro sowas wie beispielsweise Teams. Also wenn ich halt ein System habe, ein großes System, werde ich das eben aufteilen in mehrere Teams. Das ist mehr oder minder unumgänglich und damit habe ich auch eine Modularisierungsentscheidung getroffen. Das heißt, eine Aussage, die halt sagt, naja, wir haben jetzt ja mit 500 Microservices. Ich glaube das ehrlich gesagt gar nicht, weil eben da irgendwo Teams dazwischen sind, die sich um eine niedrige Anzahl an Microservices wahrscheinlich kümmern werden. Und das impliziert eine Modularisierung, weil eben diese Teams versuchen werden, möglichst geringe Schnittstellen untereinander zu haben. Und damit habe ich irgendwie einen Modularisierungsfaktor jenseits der Microservices. Also es sind nicht flach 500 Microservices, die einfach da rumfliegen, sondern ich habe dann eben Teams, die jeweils für bestimmte Microservices verantwortlich sind. Und man sollte dann eben logischerweise auf jeder dieser Ebenen auch Information Hiding betreiben. Das bedeutet konkret, ich müsste dann eben sagen, ich habe hier halt eine Oberfläche. In dieser Oberfläche habe ich bestimmte Dinge, die ich halt anbiete und was darunter passiert, ist mir halt egal. Das ist ein sehr mächtiges Konzept. Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich habe hinten ein Fulfillment-System und ich habe vorne irgendetwas, was mir halt erlaubt, sowas online zu kaufen, oder ich habe etwas anderes, was es mir zum Beispiel erlaubt, sowas über Filialen zu kaufen, dann kann ich eben dort eigentlich eine Schnittstelle definieren, die dann die ganzen Details darüber, wie so ein Zeug eben hergestellt wird und zum Kunden gebracht wird, eben versteckt. Und das ist eben genau Information Hiding. Zu viel ist in dem Fall ja nur die Aussage, dass die Hierarchieebene darüber nicht groß genug ist. Ja, genau. Oder dass eben die Hierarchieebene darüber überhaupt gar nicht existiert, beziehungsweise man nicht realisiert hat, dass sie existiert. Und wie gesagt, das ist eben etwas, was mir halt aufstößt, nicht? Also insbesondere bei solchen Fragen wie, wie viele Microservices soll ich denn irgendwie haben? Und das finde ich halt irgendwie deswegen schwierig, weil man dann eigentlich auch die Frage stellen sollte, naja, wie viele Lines of Code kannst du maximal entwickeln? Und die Frage sollte halt hoffentlich beantwortet werden mit prinzipiell unbegrenzt viele, also müssen wir es halt hierarchisch organisieren. Ich bin ganz gegen Teams, jeder sollte an allem arbeiten können, ja, aber nicht jeder wird an allem arbeiten. Und das, also nicht, ich werde eine Aufgabenteilung in einer großen Organisation durchführen. Und das wird eben entsprechend Conway's Law, wo eben die Aussage ist, dass diese Organisationsstrukturen eine Auswirkung auf die Architektur haben, sich auch auf die Architektur auswirken. Stellt sich die Frage, ob in einer idealen Welt erst die bauenden Kontexte und darunter die Teams definiert werden sollten, oder? Ja. Also ich würde sagen, die Zuordnung zwischen Teams und bauenden Kontexten ist flexibel. Und da ist übrigens auch deswegen ist das noch eine gute Frage, was mir bei den Papern aufgefallen ist. Und zwar war bei den Papern die Aussage, ich glaube, das war bei dem ersten Partners Paper, naja, ich habe ein Interesse daran, diese Aufteilung früh in Stein zu meißeln, um dann dafür zu sorgen, dass ich halt viele Teams oder viele Entwickler tatsächlich auf das Problem schmeißen kann, um da möglichst schnell zu einem Ergebnis zu kommen. Ich habe das ja irgendwie gelesen und habe mir gedacht, ha, das ist irgendwie eigentlich komisch, nicht? Das ist so Wasserfall. Also ich fange jetzt irgendwie an und ich sage, ich habe das Problem. Ich analysiere das Problem so weit, bis ich eben dort einzelne Module identifiziert habe und dann schicke ich halt Teams los. Ich würde vermuten, oder nein, ich würde darauf hinarbeiten, dass man einen Umfang des Systems definiert, einen minimalen Umfang des Systems, sowas wie Minimal Viable Product. Daraus sich erste bauende Kontexte definiert, daraus erste Teams definiert und dann anschließend das Ding wachsen lässt. Und ich habe einen Artikel geschrieben vor kurzem also der hat den schönen Titel Wasserfallmodell, Fragezeichen, LOL, Ausrufezeichen. Und da argumentiere ich eben, also da gibt es diese Story über eines der ersten Systeme, was überhaupt gebaut worden ist, größeren Systeme. Das ist das SAGE-System für die Luftverteidigung der Vereinigten Staaten. Und die Legende sagt, dass das ein Wasserfallmodell ist. Die Praxis sagt, sie haben Prototypen gebaut, haben darüber die Architektur ausprobiert, also genau diese Aufteilung, und haben es dann das große System gebaut. So, und dieses iterativ-inkrementelle Aufbauen und eben an verschiedenen Ebenen sozusagen wachsen lassen, das ist, glaube ich, der richtige Ansatz. Eigentlich ist das, was Parnas dort schreibt, indirekt, dass man dort ein Wasserfallmodell nimmt, also er schreibt das nicht direkt, aber das ergibt sich halt daraus, wenn man halt sagt, ich will erst die Aufteilung machen und dann die Teams definieren. Das ist nicht das, was ich zumindest versuchen würde. Achso, genau, Conway's Game of Life, das ist ein anderer Conway, nicht? Also das sind tatsächlich zwei unterschiedliche. Der mit Conway's Law ist ein anderer als der mit dem Game of Life. Die Anzahl der Teams ist ja auch abhängig davon, lese ich hier gerade, wie viele bauende Kontexte ich in der Organisation bearbeiten muss. Bin ich mir nicht sicher. Also ich kann mir, also guter Punkt. Ich würde Folgendes argumentieren. Ich habe halt eine bestimmte Anzahl an Entwicklern und Entwicklerinnen. So, und die arbeiten irgendwie auf bauenden Kontexten. Der Fokus wird sich verschieben. Das heißt, ich werde halt zu verschiedenen Zeitpunkten den Fokus einfach an unterschiedlichen Stellen haben. Ich werde halt entweder sagen, hey, ich muss halt an dieser Stelle ganz viel tun, deswegen versuche ich da möglichst viele Leute hinzusetzen, oder ich will an dieser Stelle besonders viel tun, deswegen will ich da möglichst viele Leute hinsetzen. Das würde bedeuten, dass die Aufteilung zwischen Teams und bauenden Kontexten nicht stabil sein kann. Sonst wäre ich dazu verdammt, immer dieselbe Arbeitslast auf einem bauenden Kontexten zu haben. Das halte ich für unrealistisch. Das bedeutet, dass man entweder Teammitglieder verschieben muss oder bauende Kontexte. Und das bedeutet wiederum, dass die Aussage, die Zahl der Teams ist abhängig von der Anzahl der bauenden Kontexte bis zu einem gewissen Maße. Das ist, glaube ich, zum Beispiel sehr schwierig, oder das würde ich versuchen auf jeden Fall zu vermeiden, dass mehrere Teams an einem bauenden Kontext arbeiten. Nicht? Deswegen gibt es da ein, also da ist halt sozusagen ein Minimum, aber ansonsten würde ich eben erwarten, dass, oder ansonsten ist das, was ich erlebe, dass Teams an mehreren bauenden Kontexten arbeiten und darüber und eben auch diese Teammitglieder bzw. bauende Kontexte getradet werden und sich halt über die Zeit ändern. Deswegen kann man theoretisch ein System, oder nein, das ist eigentlich etwas, was ohne weiteres denkbar ist. Ich habe halt viele bauende Kontexte und dann ist eben ein Team dafür zuständig. Schöner Artikel, achso, schöner Artikel, das bezieht sich auf das mit dem Wasserfallmodell LOL. Schöner Artikel übrigens, inklusive spannender Referenz auf das DIMPA-Buch über Mythen der IT-Geschichte. Genau, vielen Dank. Ich kann auch noch mal kurz den Blogbeitrag, genau, den finde ich nämlich relativ schnell, den Link tue ich noch mal in den Chat. Da kann man sich das halt irgendwie anschauen. Gut. Mehr Fragen noch an der Stelle? Ach so, und das ist mir auch nochmal wichtig, dass nicht, also ich will ja gar nicht so stark, also das war für mich Motivator, für mich sind Microservices nur ein weiteres Beispiel für Modularisierung. Und viele von den Dingen, die ich hier jetzt diskutiert habe, sind also viel, viel älter als die Microservices-Idee. Und ich glaube, wir sollten halt nochmal auf diese fundamentalen Dinge in Bezug auf Modularisierung eingehen und uns das halt sozusagen vergegenwärtigen. Und ich bin halt dankbar dafür, dass wir halt durch die Microservices-Diskussion wieder stärker eine Modularisierungsdiskussion haben. Und das war für mich eben ein bisschen der Motivator, da nochmal sozusagen ein paar fundamentale Sachen einfach zu diskutieren. Frage gerade von Direct Speed: Gibt es für den Channel einen Ablaufplan? Nein, gibt es nicht, weil es nämlich auch keine sehr langfristige Planung gibt. Nächste Woche, das kann ich aber verraten, und deswegen ist die Frage halt gut, sonst hätte ich sie nämlich möglicherweise vergessen. Nächste Woche wird es etwas zum Thema Frontend-Architektur geben. Wir hatten da schon mal eine D Diskussion drüber, die ich mit ein paar Kollegen geführt habe. Wir werden das nächste Mal etwas in diesem Bereich grob machen. Was konkret werden wir noch schauen? Also die Frontend-Architektur-Diskussion beim letzten Mal war halt sehr umfassend. Wir werden uns ein Thema rauspicken und das werde ich halt dann mit drei Kollegen diskutieren und werde dort vermutlich meiner Rolle wieder gerecht werden, irgendwelche provokanten Fragen zu stellen. Das ist das, worauf ihr euch anspitzen könnt. Genau. Ich würde gerne mal mit dir diskutieren. Ja, Das ist auch noch nie eine Sache. Ich hatte die Idee, die muss ich halt nur noch mal machen, so eine Art Stammtisch zu machen, wo man dann tatsächlich einen offenen Zoom-Call macht und halt miteinander redet, dann eben nicht aufgezeichnet. Müssen wir halt noch mal schauen. Gibt es beim Thema Modularisierung Unterschiede zwischen Microservices und einem modularisierten Monolithen? Meiner Ansicht nach ja, weil ich die Module anders ausführe und ich kann eben zum Beispiel Microservices getrennt deployen. Und das kann ich mit normalen Modulen nicht. Microservices können auch unabhängig voneinander ausfallen. Deswegen haben sie halt andere technische Eigenschaften. Aber die Ideen, die halt zum Beispiel Parnas diskutiert, darüber, wie man diese Module finden soll, die ist davon unabhängig. Also ich habe halt immer die Vorstellung, man zeigt mir ein Architekturdiagramm, da steht drin, ich habe halt folgende Module, irgendwelche fachlichen Dinge insbesondere. Das ist etwas, was ich in den alten Folgen ja auch diskutiert habe. Und dann kann ich eben entscheiden, dass ich diese fachlichen Module als Microservices ausführe oder eben als was anderes. Das gibt beides. Verlinkst du nochmal die Paper, die du gelesen, besprochen hast? Wenn du das nächste Mal Paper-Reviews besprichst, wäre es super toll, wenn man die Chance hätte, die vorher zu lesen. Ja, danke für den Hinweis. Das würde ich dann beim nächsten Mal tun. Die Links gibt es dann entsprechend auf der Software-Architektur-Webseite. Wenn ich diese Folge sozusagen veröffentlicht habe. Und das seht ihr halt irgendwie auf Twitter, beziehungsweise es gibt auch einen RSS-Feed mittlerweile. Da könnt ihr euch also informieren lassen, wenn es neue Informationen gibt. Linux Shell und der Pipe Operator sind ein tolles Beispiel von Modulen. Ja, genau. Das sehe ich auch so. Siehst du SGI als Strukturierung und Ausführungsplattform in der realen Welt? Ja, aber nur sehr punktuell, nicht? Also OSGI ist halt dieser Standard, den es auf Basis von Java gab und der ist insbesondere sehr populär geworden durch Eclipse, weil Eclipse irgendwie darauf basiert. Und ich sehe es weniger. Ich würde behaupten, dass ich in den letzten Jahren davon nichts mehr gesehen habe. Ich habe verstanden, dass das OSGI-Thema jetzt auch mittlerweile von der OSGI Alliance zur Eclipse Foundation gewandert ist, was jetzt nicht unbedingt dafür spricht, dass es da sehr viel Bewegung gibt. Ich glaube, dass die Mode da halt irgendwie nachlässt. Und ich habe selber bei einer Firma gearbeitet, die halt versucht hat, einen OSGI-basierten Application Server in den Markt zu bringen. Das hat so medium gut funktioniert. Also kurze Antwort wäre aus meiner Sicht, nee, ich glaube nicht, dass das etwas ist, was in der realen, also nein, das wird in der realen Welt nicht aus sehr stark genutzt. Für mich auch nachvollziehbar. Zum einen ist es halt technologisch tatsächlich komplex, zum anderen ist es so, dass bestimmte Probleme, wie zum Beispiel, dass ich Teile der Anwendung aktualisieren möchte, obwohl die Anwendung noch läuft, das mache ich halt heute mit sowas wie Docker, Microservices und so, nicht? Also da ist halt ein bisschen der Business Case weg. Aber guter Punkt, also OSGI wäre eben eine weitere Möglichkeit, oder um eben so ein System zu modularisieren als Alternative zu Microservices. Gut. Dann würde ich sagen, vielen Dank für die vielen Kommentare und die Diskussion. Wir sehen uns dann hoffentlich vielleicht nächste Woche dann eben zum Thema Frontend-Architektur. Und ja, wenn sonst Fragen oder Themenvorschläge sind, bin ich immer dankbar. Ich hatte jetzt mir mitgenommen, genau sowas wie Asynchron und Entkopplung, das wäre halt etwas, worüber man nochmal diskutieren könnte, aber auch sonst sehr gerne halt weitere Ideen und weitere Fragen an der Stelle. Vielen Dank und schönes Wochenende.